Diesmal geht es um mehr als nur ein paar Mäuse. Und um ziemlich viele Kröten. Wir reden über Mäuse, Ratten und was sie gemeinsam haben mit Aggerkröten, Feuerameisen und Staudenknöterich.
Sie alle kosten uns richtig viel Geld.
Sie gehören nämlich zu den Tier- und Pflanzenarten, die sich dank uns weltweit ausbreiten.
Wir haben ein Riesenproblem, die gebietsfremden invasiven Arten.
Weit weg von ihrer ursprünglichen Heimat richten sie jede Menge Schaden an.
Alles deutet darauf hin, dass dieses Problem im Moment sehr, sehr stark am sich entwickeln ist und sich weiter in der Zukunft verstärken wird.
Und was invasive Arten genau sind, welche Probleme sie machen und wie wir damit umgehen, darum geht's diesmal unter anderem.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Anne Preger
und Kerstin Ruskowski.
Wir arbeiten im Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und in Update Erde, da schauen wir jede Woche, wie es den Bewohnerinnen und Bewohnern auf dem Planeten so geht.
Und leider geht es vielen Tier- und Pflanzenarten seit einiger Zeit eher so semi. Also es gibt zum Beispiel immer weniger Insekten, immer weniger Vögel oder auch immer weniger Wildkräuter.
Das hat verschiedene Ursachen und ein wichtiger Grund ist, dass wir Menschen seit Jahrhunderten Pflanzen und Tierarten eine, sagen wir mal, Mitfahrgelegenheit oder Mitfluggelegenheit geben und so neue Arten in Gebiete kommen, wo es sie vorher nicht gab. Und das kann einigermaßen gut gehen oder auch richtig schief.
Dazu hat ein großer internationaler Rat aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diese Woche einen Bericht veröffentlicht. Die haben im Auftrag der Vereinten Nationen in jahrelanger Arbeit zusammengetragen, wie groß dieses Problem mit sogenannten invasiven Arten ist.
Und die wichtigsten Punkte aus dem Bericht dieses Weltbiodiversitätsrats fasst euch Kerstin zusammen.
Die Basics.
Weltweit haben Menschen rund 37.000 Pflanzen und Tierarten absichtlich oder auch unabsichtlich geholfen, sich in andere Regionen auszubreiten. Das ist erstmal eine vorsichtige Schätzung. Und von diesen gebietsfremden Arten gilt knapp jede zehnte als invasiv. Und das heißt, sie richtet Schäden an. Und zwar entweder für heimische Arten oder direkt oder indirekt für Menschen in der Region. Das kostet die Menschheit ziemlich viel Geld, nämlich laut Bericht allein im Jahr 2019 fast 400 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Von allen Arten, die auf der Erde in letzter Zeit ausgestorben sind, haben in mehr als der Hälfte der Fälle invasive Arten eine entscheidende Rolle gespielt.
Zum Beispiel haben eingeschleppte Ratten, Mäuse und Hauskatzen besonders viele Arten auf dem Gewissen. Einer Studie zufolge rund 140, also vor allem bei vielen abgelegenen Inseln im Meer, weil es nämlich Orte sind, wo zum Beispiel Vögel gern auf dem Boden brüten oder selbst den Boden gar nicht verlassen können, weil sie nämlich nicht fliegen können. Und die haben dann große Schwierigkeiten, zum Beispiel so einer eingeschleppten Katze zu entkommen.
Aber auch auf ganzen Kontinenten wirken eingeschleppte Arten tödlich. Ich finde ja besonders heftig die Aggerkröte. Das ist so eine ziemlich große Kröte, die ursprünglich aus Südamerika kommt und durch den Menschen unter anderem in Australien gelandet ist. Und da breitet sie sich immer weiter aus. Und diese Aggerkröte, die frisst unter anderem einheimische Frösche. Sie hat aber auch selbst Giftdrüsen und vergiftet damit dann Tiere, von denen sie wiederum selbst gefressen wird.
Wie fies ist das denn bitte? Und ich meine, okay, sie wehrt sich, ne?
Ja, gut. Ich meine, sie ist dann trotzdem tot, wenn sie gefressen wird, ne? Aber gut, anderes Thema. Und aber diese Tiere, die die Aggerkröte fressen, die kommen dadurch dann an den Rand des Aussterbens, zum Beispiel bestimmte Warane oder Beutelmarder.
Und dieses Problem ist nicht nur irgendwo weit weg, sondern wir haben das auch in Deutschland. Bei uns gelten mindestens 90 Arten als invasiv. Und bundesweit werden jährlich zum Beispiel laut der Naturschutzorganisation BUND rund 40 Millionen Euro allein dafür ausgegeben, um den japanischen Staudenknöterich zu bekämpfen. Das ist eine Pflanze, die wuchert besonders an Flussufern alles zu und verdrängt da andere heimische Pflanzen.
Jetzt könnte man ja vielleicht denken, ja gut, dann wächst da halt jetzt der Staudenknöterich, ist doch auch Natur, was soll's. Dazu sagt aber Sven Bacher, ein Biologe aus der Schweiz, der auch im Weltbiodiversitätsrat sitzt, Folgendes.
Wenn Sie die Natur sich selbst überlassen und eine Million Jahre ihr geben, dann ist alles in Ordnung. Aber die Zeit haben wir nicht.
Denn es geht ja hier nicht nur um die Natur, sondern auch um uns und zum Beispiel unsere Landwirtschaft. Für die sind eingeschleppte Arten nämlich ein ziemlich teures Problem. Im Obstanbau beispielsweise, da gibt's die Kirschessigfliege. Die breitet sich seit mehr als 10 Jahren in Deutschland aus und die befällt Kirschen, Pflaumen und anderes Obst vor der Ernte und lässt es dann schon faulen. Mhm. Und um diese Kirschessigfliege irgendwie in den Griff zu bekommen, werden dann von Behörden auch notfallmäßig bestimmte Insektizide erlaubt, die dann aber natürlich nicht nur für Kirschessigfliegen giftig sind, sondern auch für heimische Bienen und Hummeln.
Manche invasive Arten kosten uns aber nicht nur Geld, sondern sie können auch für uns Menschen direkt gefährlich werden. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke.
Von denen habe ich schon mal gehört.
Ja, wahrscheinlich, weil die nicht so coole Krankheiten übertragen kann. Zum Beispiel Denguefieber oder Chikungunya und auch noch andere Infektionskrankheiten. Und diese asiatischen Tigermücken, die können sich durch die Erderwärmung dann auch noch besser in unseren Breitengraden ausbreiten.
Da stellt sich jetzt die Frage, wie kriegen wir invasive Arten und ihre Schäden in den Griff? Also geht das überhaupt?
Ja, das Problem ist, wenn eine Art einmal so richtig Fuß gefasst hat, dann wird es schwer und mitunter auch richtig teuer, sie wieder loszuwerden. Staaten wie Neuseeland und Australien, die geben schon jetzt Millionen von Euros aus, um zum Beispiel Ratten von Inseln komplett zu entfernen. Und deshalb gilt grundsätzlich, je früher man ein Problem auf dem Schirm hat und eingreift, desto billiger wird's und desto größer sind auch die Erfolgschancen.
Mit Abstand am besten ist aber Vorsorge, zum Beispiel im Welthandel, der immer wieder Mitfahrgelegenheiten bietet, erklärt Sven Bacher.
Das kann man durch Kontrollen sowohl am Abgangsort, wo geschickt wird, als auch durch Kontrollen am Eingangsort, wo die Waren vielleicht kontrolliert werden, bevor sie freigegeben werden. Dieses Problem kann man durchaus in den Griff kriegen.
Und wir können auch als Einzelne was machen und dazu beitragen, dass das Problem nicht noch größer wird. Anne hat sich da für euch mal angeschaut, was ihr machen könnt.
Da habe ich beispielhaft 3 Sachen. Also zum Beispiel erstens, wenn ihr im Urlaub weiter weg wandern wart, dann lohnt es sich, die Wanderschuhe noch direkt vor Ort vernünftig sauber zu machen und nicht beim nächsten Waldspaziergang hier zu Hause dann irgendwelche gebietsfremden Pollen oder Samen aus den dreckigen Sohlen im Wald verteilen. Mhm. Der 2. Punkt ist, ich weiß nicht, ob du da so in Gefahr bist, Kerstin, keine exotischen Haustiere kaufen. Also sowas
zum
wie
Beispiel?
Feuerameisen.
Mist.
Hast du schon mal drüber nachgedacht?
So ein Terrarium? Hätte Interesse.
Ja, okay.
Vielleicht.
Also bitte dann schau ganz genau hin, welche Art von Ameisen du dir da anschaffen möchtest. Also genauer hingucken, weil exotische Ameisen sind laut dem Biologen Sven Bacher als Haustiere keine gute Idee. Und der 3. Punkt, für Balkon oder Garten oder Gartenteich bewusst heimische Arten kaufen, wenn du was Neues haben willst. Also ich habe mal geschaut, das ist schon echt heftig. Wenn man im Netz einfach so bestimmte Wasserpflanzen für einen Teich kaufen will, dann ist das möglich, obwohl die offiziell auf der EU-Liste der invasiven Arten stehen.
Dieser Punkt, wie man im Garten stattdessen was dafür tun kann, dass es unseren heimischen Pflanzenarten besser geht, dazu haben wir gleich noch einen Tipp in unserer Rubrik Was geht. Aber erstmal reden wir noch über 2 andere aktuelle Umweltthemen aus dieser Woche.
Africa is the future, I dare say, of the world.
Das ist William Ruto, der Präsident von Kenia. Und da in der Hauptstadt Nairobi hat diese Woche der 1. Klimagipfel mit Fokus auf Afrika stattgefunden. Der ACS-23, also Africa Climate Summit.
Der Sinn der Sache war, dass die afrikanischen Staaten eine gemeinsame Position finden, mit der sie dann in die Verhandlungen bei der nächsten Weltklimakonferenz, der COP28, gehen wollen. Die startet in knapp 3 Monaten in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Afrika ist nämlich der Kontinent, der die Auswirkungen des Klimawandels besonders stark zu spüren bekommt, zum Beispiel in Form von Dürren oder Überschwemmungen und heftiger Hitze.
In Afrika leben ja 1,3 Milliarden Menschen und viele davon sowieso schon am Existenzminimum, also auch ganz ohne Dürren und Überflutungen. Und wenn dann solche klimabedingten Naturkatastrophen dazukommen, dann verursachen die natürlich auch da Kosten. Schätzungen zufolge in Afrika jedes Jahr zwischen 7 und 15 Milliarden US-Dollar, wobei das in Zukunft noch mehr werden wird, vermuten Fachleute.
Und das ist insofern ganz schön ungerecht, als die afrikanischen Länder eigentlich selbst kaum was zum Klimawandel beitragen. Also statistisch gesehen nur so 4%. Zum Vergleich, Deutschland kommt alleine schon fast auf 2% der weltweiten Treibhausgase jedes Jahr. Und die wichtigsten Industrieländer alle zusammen auf so etwa 80%. Wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt, wir verlinken euch die aktuellste Studie dazu in den Shownotes.
Und eigentlich gibt es in Afrika nicht nur Probleme mit dem Klimawandel, sondern es gibt auch ganz schön viele Lösungsansätze und Möglichkeiten, was gegen den Klimawandel zu unternehmen. Zum Beispiel mit Hilfe von erneuerbaren Energien, sagt Kenias Präsident William Ruto.
Africa can power all our energy needs with renewable resources.
Afrika kann unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Ressourcen decken. Wir können uns mit einem Mix aus Windkraft, Solarenergie, Geothermie und Wasserkraft komplett selbst versorgen. Wir können zum grünen Vorreiter werden, der anderen Regionen hilft, ihre Null-Emissionsstrategie bis 2050 zu verwirklichen.
Der Think Tank PowerShift Africa meint sogar, dass Afrika alleine 50 Mal den weltweiten Strombedarf decken könnte.
Was ja echt eine ziemlich krasse Zahl ist, ja. Ne? Aber
können wir hier alles abschalten?
Scheitert dann vermutlich am Geld?
Ja, wie das ja meistens so ist. Und deswegen ist das auch eine der zentralen Forderungen der Nairobi-Erklärung. Auf die haben sich die Teilnehmenden in den 3 Tagen als Abschlussdokument des Afrika-Gipfels geeinigt. Und darin fordern sie zum Beispiel faire Bedingungen für Investitionen, damit die afrikanischen Länder dieses Potenzial auch nutzen können.
Und gibt's da auch schon konkrete Zusagen?
Ja, im Wert von insgesamt umgerechnet 21,5 Milliarden Euro. Nicht nur von Regierungen, sondern zum Beispiel auch von Banken und Privatleuten. Unter anderem hat auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Nairobi konkrete Vereinbarungen getroffen.
Afrika hat alle Ressourcen, Wind, Sonne, Geothermie, alles ist da, Hydropower, aber die Infrastruktur fehlt. Auf der anderen Seite hat Europa ein großes Interesse, erneuerbare Energien zu importieren nach Europa. Und da ist der natürliche Partner Afrika. Ich habe heute ein Abkommen über grünen Wasserstoff mit Kenia gezeichnet, vor kurzem mit Namibia. Alles für Team Europe.
Ja, alles für Team Europe ist also nicht so ganz uneigennützig, könnte man sagen. Also die Hoffnung ist, dass der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien irgendwann in Zukunft auch nach Europa importiert werden kann. Und außerdem haben aber auch noch die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja die nächste große Klimakonferenz der UNO ausrichten, versprochen, umgerechnet 4,2 Milliarden Euro in saubere Energien in Afrika zu investieren.
Lass mich raten, auch das nicht so ganz uneigennützig.
Ist auch richtig, denn damit sollen Emissionen ausgeglichen werden, die diese ölreichen Wüstenstaaten produzieren.
Am Ende ist es halt so, dass beim Thema Erderwärmung alle Länder im gleichen Boot sitzen, weil es ja ein globales Problem ist.
Stimmt. Und deswegen gibt es auch noch mehr Forderungen nach finanziellen Hilfen für Afrika. Zum Beispiel, dass den afrikanischen Staaten Teile ihrer Schulden erlassen und Kredite leichter zugänglich gemacht werden. Und außerdem fordern die afrikanischen Staaten in der Nairobi-Erklärung auch noch eine neue Steuer auf CO2-Emissionen, also zum Beispiel auf Flüge oder fossile Brennstoffe. Und sie fordern Entschädigungszahlungen von den Industriestaaten, die eben ja am meisten zum Klimawandel beitragen.
Aber Entschädigungszahlungen, diese Idee klingt sehr vertraut. Gab es die nicht schon mal?
Ja, eigentlich hatten sich die Teilnehmenden der COP21 vor 8 Jahren in Paris verpflichtet, aktuell jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um damit Klimaprojekte im globalen Süden zu finanzieren, also zum Beispiel auch in Afrika. Und nach der letzten großen Klimakonferenz vor einem Jahr in Ägypten waren sich auch alle einig, dass ein extra Entschädigungsfonds für die ärmeren Länder eingerichtet werden soll. Aber beide Ideen sind bisher nicht umgesetzt worden, sagt UNO-Generalsekretär Guterres.
Sie müssen ihr Versprechen halten, Entwicklungsländern jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschäden zur Verfügung zu stellen. Außerdem muss auf dem UN-Klimagipfel in diesem Jahr ein Entschädigungsfonds eingesetzt werden.
Und in 3 Monaten wissen wir dann hoffentlich mehr, inwiefern die Forderungen der afrikanischen Staaten dann vielleicht dieses Mal nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt werden. Das werden wir dann mitkriegen bei der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai.
Wir kommen zum nächsten Thema, das auch ein bisschen was mit dem Klimawandel zu tun hat und damit, was wir in Deutschland dazu beitragen.
Ein Bereich, in dem wir in Deutschland ordentlich Treibhausgase ausstoßen, in dem ist in den letzten Jahren nicht so richtig viel passiert, und das ist der Verkehr. Mhm. Und es sieht gerade auch nicht so aus, als würde sich demnächst daran was ändern.
Nee, Eher im Gegenteil, es gibt nämlich einen neuen Autorekord zu vermelden. Laut dem Statistischen Bundesamt waren zum 1. Januar in Deutschland fast 50 Millionen Autos zugelassen. Das heißt, im Schnitt hat mehr als jede zweite Person ein eigenes Auto. Und der Trend geht offenbar auch in Richtung Zweit- und Drittauto, sagen die StatistikerInnen.
Jo, wo ist denn die Autodichte besonders hoch? Vermutlich irgendwo, wo es ländlicher ist?
Ja. Im Saarland, da haben 2 von 3 Leuten ein eigenes Auto. Ein bisschen weniger sind es in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Und am wenigsten eigene Autos haben die Menschen in Berlin. Da fährt nur gut jede und jeder dritte Auto, also halb so viele Leute wie im Saarland. Das ist aber jetzt auch keine neue Entwicklung, dass in Berlin vergleichsweise wenige Leute Auto fahren. Also vor 10 Jahren waren die Zahlen ungefähr gleich.
Okay, das heißt, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, wie gut Bus und Bahn ausgebaut sind.
Ja, kannst du davon ausgehen, denn auch in den anderen beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen haben die Leute vergleichsweise weniger Autos.
Was ist denn mit Elektroautos? Also gefühlt sehe ich davon mehr auf den Straßen in letzter Zeit.
Habe ich auch den Eindruck, die werden auch langsam ein bisschen mehr. In diesem Jahr war so knapp jedes 7. Auto, das neu zugelassen wurde, bisher ein E-Auto. Aber insgesamt muss man sagen, machen rein elektrisch betriebene Autos immer noch nur so 2% aller Autos auf deutschen Straßen aus.
Was geht?
In Was geht liefern wir oft ganz konkrete Lösungsideen.
Und dieses Mal schließen wir den Kreis zu unserem ersten Thema, zu den invasiven Arten. Die sind ja unter anderem für unsere heimische Natur eine große Gefahr.
Wenn wir mal so in die Vergangenheit schauen, dann stellen wir fest, vielen heutigen sogenannten Problempflanzen haben die Menschen eigentlich fast den roten Teppich ausgerollt und sie absichtlich angepflanzt. Zum Beispiel, weil sie schön aussehen.
Historisch hat sich gezeigt, dass Gärten eine enorme Rolle für die Ausbreitung von nichtheimischen Arten spielen.
Das ist Ingmar Staude, der ist Biologe an der Uni Leipzig. Und der hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine Idee weiterentwickelt, wie Gärten nicht mehr Teil des Problems, sondern ein Teil der Lösung sein können.
Genau dieses Potenzial könnte man eben umdrehen für unsere gefährdete Flora. Und da sind die 17 Millionen Privatgärten in Deutschland eine ziemlich große Ressource.
In Deutschland steht nämlich mittlerweile etwa jede dritte Pflanzenart als gefährdet auf der roten Liste. Das heißt, es gibt mehr als 1000 Pflanzenarten in Not.
Aber die gute Nachricht dabei ist, dass Ingmar Staude und sein Team dazu geforscht haben und festgestellt haben, von diesen Pflanzen in Not können wir Menschen ziemlich vielen helfen, und zwar 2/3 der Arten, wenn wir ein bisschen Platz in unserem Garten oder auf unserem Balkon haben. Denn diese Pflanzen lassen sich als Samen oder kleines Pflänzchen bei spezialisierten Gärtnereien aus der eigenen Region kaufen.
Wenn ihr diese Lösungsidee mal ausprobieren wollt, dann gibt es dafür auch eine App. Die haben die Forschenden um Ingmar Staude entwickelt und ins Netz gestellt. Und darin könnt ihr zum Beispiel euer Bundesland auswählen und dann ganz gezielt nach Pflanzen suchen, die ihr gerne im eigenen Garten oder auf dem Balkon haben wollt und die da dann auch überleben können und die, keine Ahnung, meinetwegen pink blühen oder so.
Ich habe das direkt mal ausprobiert. Also ich hätte da zum Beispiel spontan im Angebot in Pink den blutroten Storchschnabel.
Ja, der ist gar nicht rot.
Nein. Oder ich hätte in Violett die Skabiosenflockenblume im Angebot oder in Blau den Wiesensalbei.
Ja, und aus Salbei kann man ja sogar auch noch was machen, zum Beispiel Tee.
Ja, gesund, ne?
Ja, also mag ich jetzt persönlich auch nicht so, aber man könnte sich auch einen Badezusatz draus machen oder so ein Räucherbündel für die nächste Yoga-Session, was weiß ich.
So viele Möglichkeiten. Ja. Naja, also jedenfalls, wenn man dann so ein paar Arten im Blick hat, dann klickt man in dieser App auf einen neuen Reiter, nämlich auf den Reiter Produzenten. Da gibt man dann den Pflanzennamen ein, also beispielsweise den Wiesensalbei, und bekommt eine Liste mit Gärtnereien und Samenhandlungen, die exakt diese Art verkaufen.
Solches Gärtnern für den Arterhalt hat übrigens auch einen fancy Namen, Conservation Gardening. Und unter dem Stichwort findet ihr im Netz auch noch jede Menge weitere Infos.
Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch Inspirationen fürs nächste Frühjahr zu holen, den Link zur App, den findet ihr in den Shownotes.
Zum Schluss, Anne, was nimmst du mit diese Woche aus der Folge?
Also ich muss zugeben, ich war wirklich erstaunt zu realisieren, dass ich auf dem Balkon die Chance habe, vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten ein Zuhause zu geben. Das finde ich, das hat mir gute Laune gemacht.
Ja, also das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist. Ich würde jetzt gerne mal gucken, was man sich da so aussuchen kann. Und
Also weil, ne, mir geht es darum, dass es schön aussieht. Und wenn man das auf der App alles sehen kann, dann warum sollte man nicht Arten helfen?
Deine Minute Natur.
Klingt für mich so ein bisschen, weiß ich auch nicht, nach Quietscheentchen, ehrlich gesagt. Aber ist mir schon klar, dass das ein echter Vogel irgendwie ist.
Also ich musste so ein bisschen an Wellensittich denken.
Ah ja, ja, ja.
Aber es ist eine Rauchschwalbe. Und das ist eine von den 5 Vogelarten, die gerade zur Wahl stehen für den Vogel des Jahres 2024. Und sonst noch im Rennen sind da Kiebitz, Rebhuhn, Wespenbussard und Steinkauz.
Ja, ich habe keinen Favoriten. Ich gucke vielleicht nochmal. Anne und Kerstin sind raus und die Rauchschwalbe kriegt hier noch ein bisschen das Podium.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.